Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schaubefehls, quasi die Folge nach unserem 25. Jubiläum und unserer Community-Folge. Heute wieder mit regulären Filmen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, und um dies zu zelebrieren natürlich wieder hier der Matze.
Ich zelebriere gerne Filme.
Ja, vor allem, wenn sie so konträr sind wie heute mal wieder.
Es ist super. Ich weiß nicht, ob das ganz so absurd ist wie Die Vögel und High School Musical. Aber es ist zumindest...
Es kommt so von der Entfernung der Genres und überhaupt der ganzen Thematik schon dran. Auf Letterboxd, also ich habe, als ich die Leute heute meine Filme auf Letterboxd gelockt habe, schrieb mir ein User drunter von wegen, wenn das nicht der irgendwie der herzerwärmendste Podcast überhaupt bei euch jetzt wird. Und ich so, Matzes Film könnte das versauen.
Wieso? Also auch weißt da, ja, da wird ist auch, vielleicht ein Herz.
Da werden Herzen auch erwärmt, nur anders. Hm. Ja, eher so mit...
Ob sie auf der Event Horizon auch eine Mikrowelle hatten?
Auf jeden Fall keine Bären.
Den will ich dir auch nicht aufbinden.
Noch, oh mein Gott. Wie könnte man besser einen Podcast starten als mit Low-Life-Witzen?
Ja. Ich habe es gerade schon erzählt, ich habe neulich Der Wichser gesehen und irgendwie zieht sich das jetzt durch.
Durch dein Leben?
Ja, durch meine Gedankengänge.
Durch deine Abende.
Ach, auch.
Deine einsamen Abende. Nein. Wir haben heute Comedy vom beziehungsweise familienfreundliche Unterhaltung versus familienunfreundliche Unterhaltung. Nämlich, du hast mir gegeben Paddington 2, beziehungsweise hast ja mir die Optionen offen gelassen. Ich kann auch beide schauen. Spoiler habe ich gemacht.
So, nur kurz. Wir nehmen meistens dienstags abends auf und gestern bin ich nach Hause gekommen, war so, ich habe den Film noch nicht gesehen. André geschrieben, wird ein bisschen eng mit der Aufnahme, und er, ja gut, dann gucke ich jetzt beide. Brudi, was los?
Nein, du meintest entweder die Woche oder beziehungsweise du meinst erst Mittwoch oder den Monat wird es schwierig. Dann habe ich gedacht, ja gut, dann ballern. Dann ballern. Dann müssen wir doch noch jetzt mal zulegen hier, damit ihr nicht so lange warten müsst. Ja, also, und du hast Event Horizon von mir bekommen. Einer meiner, doch liebsten, mitliebsten so Sci-Fi-Horror-Filme. Abgesehen so von Klassiker wie Alien so, aber gerade aus dem 90er-Bereich so vielleicht neben Starship Troopers, der aber doch noch ein
ist
bisschen...
Ja, kein Horror in dem
genau,
Sinne.
Ist auch kein Horror in dem Sinne und auch ein bisschen sich selber nicht so ernst nimmt, ist Event Horizon ja doch dann eher die düstere Geschichte.
Es ist generell ein Genre, was jetzt nicht so häufig bedient wird, habe ich irgendwie das Gefühl.
Ich habe das Gefühl, es gibt so Wellen. Es kommen mal wieder mal welche. Ich meine, wir hatten jetzt Live zuletzt gehabt. Oder gab es denn noch irgendwas in die Richtung?
Pandorum,
stimmt, ja. Wobei ich ihn nicht so gut fand, leider. Aber
hey, von Paul W.S. Anderson produziert.
Ja, stimmt schon. Aber du hast recht, so generell. Ich meine, so Sci-Fi und Horror. Ich glaube, ich würde mal einfach behaupten jetzt mal, im Überschuss gibt es mehr B-Movies. Also es gibt wenige AAA oder zumindest Hollywood-Produktionen aus diesem Genre-Mischmasch, so Sci-Fi-Horror. Es gibt deutlich viel mehr, glaube ich, da so in dem B-Movie-Segment, gerade aus den 80ern und 70er, 80er, so.
Ja, Verstampfung.
Ja, genau, auf jeden Fall, ja, Sci-Fi-Horror gegen Familienbande. Und ja, du fängst an heute, glaube ich.
Genau.
Mit ein bisschen Weltraumspaß.
Ja, ich von dir habe ich bekommen Event Horizon aus dem Jahr 97 oder 98. Ich glaube, es war 98. Ein, wie wir schon eingangs gesagt haben, Science-Fiction-Horrorfilm, dessen Namen ich kannte. Ganz einfach, weil der auch immer mal wieder auftaucht, ähnlich wie Faculty in diesem, 90er-Jahre-Horror, das ist einer der Filme aus der Zeit. Und ich habe dann auch gesehen, als ich das halt gestern bei Twitter geschrieben habe, hast du ja vielleicht auch mitbekommen, wie viele Leute den wirklich, wirklich, wirklich gerne mögen.
Der ist so ein generell so ein Crowdpleaser. Ja. Also der ist so ein typischer Film, wo die Zuschauer gnädig, also mehr angetan waren als auch die Kritiker zum Beispiel. Also der ist gerade unter kritischeren Filmfreunden ist der, glaube ich, weniger beliebt als beim, sag ich mal, generellen Publikum.
Damals halt noch nicht. Der ist ja unglaublich gefloppt.
Genau, ist ein Grower gewesen. Er ist im Nachhinein erst, hat er den Ruf erlangt quasi.
Und man kann das vielleicht schon mal vorweg sagen, unsere Podrise-Kollegen von Devils and Demons haben auch eine ganze Folge zu dem gemacht. Und das war auch eine Community, also haben sie darum gefragt, welche Filme wollt ihr gerne mal besprochen haben. Und sind die auch zu Event Horizon gekommen. Ein Film von Paul W.S. Anderson, ich hatte das ja letztes Mal schon gesagt, der Kerl hat die komplette Resident Evil-Reihe verbrochen, oder nicht die komplette, aber einen Großteil. Vor allen Dingen den grauenhaften Sechsten, den ich auch immer noch für einen der schlechtesten Filme aller Zeiten halte. Und nicht in der lustigen Variante. Dann, was hat er noch gemacht? Mortal Kombat, soweit ich weiß. Und es ist gerade so, dass ich den im Kopf habe. Ich hatte erwartet ein... ich hatte schon mal von dem Film gelesen, wie das halt damals so war, in der Fernsehzeitung. Und da hatte man dann auch so eine Kommentare wie am Anfang atmosphärisch, am Ende Splatter. Und ich hatte das auch so ein bisschen in die Richtung erwartet. Dass das jetzt so ein Genre-Mischmasch wird, hätte ich jetzt nicht vermutet. Und vor allen Dingen, dazu komme ich dann gleich. Ich möchte jetzt erstmal, du hast mir ja endlich mal wieder eine DVD in die Hand gegeben.
Mhm. Bei USS.
Ja, also die Blu-ray in der DVD-Hülle. Und es war so großartig. Ich hole das Ding aus dem Rucksack raus und meine Freundin guckt mich an. Er nimmt es schon sehr ernst mit dem Sammeln, oder? Ein DVD-Steelbook mit einer Blu-ray befüllt in einer Plastikhülle.
Ja.
Man könnte denken, du wärst Comic-Nerd.
Ja, du. Sagt er, ist ein schönes Steelbook. Und Steelbooks und Mediabooks werden bei mir eingetütet.
Das stimmt. Das Steelbook ist echt ganz
damit nichts drankommt.
Ich finde, das fand ich vielleicht auch damals schon mal merkwürdig, diese Einprägung, so dass du so ein Viereck hattest, aber so einen Rand noch außen
oben. Ja.
Finde ich super strange. Ja.
Aber das hat man auch nur. Die alten DVD-Steelbooks waren ja auch allgemein viel größer als die heutigen. Mhm. Und ja, das irgendwie haben sie dich da teilweise, also ich finde auch die, damals, du hast, also viele Steelbooks in früher waren deutlich besser als die heutigen. Ich finde, heute geben sie sich oft nicht so richtig Mühe.
Ja, weil du damit Geld machen kannst.
Ja, klar, ne?
Oder auch Mediabooks. Was habe ich heute bei Facebook in irgendeiner Horrorgruppe gesehen? Irgend so ein random, ich glaube, der Untertitel von dem Film war, wie viel kann ein Mann aushalten? So ein, irgend so ein random, wahrscheinlich Torture-Porn-Ding, mit einer 4-Disc Mediabook-Veröffentlichung und das ist wohl die einzige hier in Deutschland.
Natürlich.
Das ist so super doof, ey. Und auf der Rückseite des Steelbooks steht, worum es geht und das möchte ich jetzt einmal verlesen. Wir schreiben das Jahr 2047. Einige Jahre zuvor verschwand das Forschungsraumschiff Event Horizon spurlos. Jetzt wurde ein Signal empfangen und die amerikanische Raumfahrtbehörde reagiert sofort. Ein kompromissloser Captain, Lawrence Fishburne, seine Elite-Crew und der Konstrukteur des vermissten Raumschiffes, Sam Neill, werden auf die Suche nach der Quelle des Signals geschickt. Ihr Auftrag, den Mega-Raumkreuzer zu finden und zu bergen. Was sie finden, ist grenzenloser Terror. Was sie retten müssen, ist ihr Leben. Denn irgendjemand oder irgendetwas wartet nur darauf, sie in eine neue Dimension unvorstellbaren Schreckens zu stoßen. Ein Science-Fiction-Highlight mit Kathleen Quinlan.
Nur mit dir.
Ich finde, den letzten Satz ist klasse. Wie fange ich bei diesem Film an? Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit meinem bescheidenen Wissen über Filmklassiker der Genres die Vorbilder so leicht erkenne. Also ich finde, den Film kann man sehr, sehr gut in zwei Hälften teilen, nämlich indem er das Ganze aufbaut. Das dauert auch relativ lange. Und dann, wenn halt der Horror so richtig einsetzt. Beziehungsweise, eigentlich sind es eher drei Teile. Also so eine schöne Drei-Akt-Struktur, Aufbau, dann hast du das, was auf dem Schiff passiert. Und am Ende ist halt everything goes bonkers.
Mhm.
Und halt, ich sag mal, zur Hälfte besteht der Film. Ich stelle mir das Drehbuch-Meeting so vor. Da saß jemand, der kommt rein und denkt sich so, ey, ich habe gestern Alien geguckt, ne? Er ist voll geil, ist aber auch schon 20 Jahre alt. Lass mal da irgendwie was Neues machen. Dann haben sie hingesetzt, haben sich ein Drehbuch geschrieben, denken sich so, ja, so ist das cool, aber wir nehmen jetzt kein Monster, sondern ein bisschen was anderes. Und dann kommt ein anderer rein und meinte, Doch, Hellraiser. Boah, ja, geil. Und das sind halt so die beiden, ich sag mal, offensichtlichsten Vorbilder. Es gibt noch ein bisschen was anderes. Solaris habe ich immer wieder gelesen. Jetzt ohne, dass er, ich glaube, das ist das Lem, von dem das Original ist. Also das Buch Solaris, ich weiß es nicht.
Weiß ich gar nicht.
Oder halt auch diverse Haunted House Filme. Mhm. Es geht letzten Endes darum, die Event Horizon hat einen wunderbaren Antrieb, der ein Wurmloch erzeugt, eine sogenannte Einstein-Rosen-Brücke. Das ist auch, wie Sam Neill das erklärt, mit dem Poster ist halt auch so, dieser ganze Anfang mit diesem, ich hatte echt das Gefühl, da sitzt ein Schauspieler und da wurde gesagt, sag mal was Kluges. So, wenn sie anfangen zu fahren, wenn sie anfangen zu fliegen und dann um 12 Grad nach links. Ah ja, gut. Das ist ein bisschen merkwürdig und.
Hallo, das ist authentisch.
Du findest es authentisch. Okay,
das ist. Du warst noch nie in einem Raumfahrtprogramm dabei.
Nein, du?
Nein.
Ja.
So stell ich es mir vor. Mhm. Nein, ich weiß, was du meinst. Es klingt ein bisschen so, wir müssen jetzt übertreiben, damit die Leute, damit die Zuschauer denken so, oh, die sind aber smart.
Ja, und das ist halt auch, gerade am Anfang fand ich das ein bisschen anstrengend. Paul W.S. Anderson ist kein Regisseur, der das Prinzip Show Don't Tell unbedingt ernst nimmt. Denn gerade am Anfang, der erste Shot ist halt von der Event Horizon und da drin ist halt, war das schon die Frau von Sam Neill, von Dr. Weir? Ich glaube schon. Und er wacht halt auf, es ist eine Traumsequenz. Und daraufhin geht Sam Neill zu einem Bild von seiner Frau mit der Hand so, ich vermisse dich. Weißt du, was kein normaler Mensch jeweils so aussprechen würde.
Ja, ja.
Und es ist halt wirklich.
Es ist ein bisschen für Doofe.
Es ist wirklich für Doofe. Und auch sehr viele Erklärbär-Dialoge.
Er macht schon viel Exposition, ja.
Er schafft es allerdings auch alleine durch das Set-Design sehr viel Atmosphäre zu erzeugen. Das grundsätzliche Design der Event Horizon finde ich cool, auch wenn ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, was das bringen soll, so einen langen Hals zu haben. Aber es sieht cool aus.
Frag Giraffen.
Ja. wow. Das Giraffenschiff. Aber gerade das Interieur von den Raumschiffen ist super cool. Das, was die Leute da benutzen, das sieht alles. Es hat halt wirklich diesen noch so analogen Alien-Charme. Mhm. Selbst wenn Alien heutzutage halt super merkwürdig ist. Und ich habe den vor 3 Jahren oder so das erste Mal halt erst gesehen. Ich finde, der zumindest optisch kann er sich immer noch sehr, sehr sehen lassen. Ja. Bei Event Horizon ist das ein bisschen schwieriger. Es gibt sehr viele praktische Effekte, aber es gibt halt auch durchaus CGI. Und dazu möchte ich mal aus einem Essay vorlesen, was ich online gefunden habe. Wenn ich das jetzt wieder finde, da. Das heißt, where we're going, we won't need eyes to see Event Horizon Revisited aus dem Jahre 2009. Das ist ein Zitat aus dem Film. Und da würde ich gerne, also es geht um die CGI-Effekte und in dem Essay wird gesagt, what comes across now is how meticulously those sequences seem to reflect the years worth of time and effort invested in them. Also man sieht, wie viel da reingeflossen ist. Für die damalige Verhältnisse vielleicht schon, aber heute sieht es halt echt nicht mehr so toll aus. Allerdings habe ich dann ein Problem mit dem Folgesatz. Resulting in imagery with the impact of key scenes from films like 2001, A Space Odyssey and Blade Runner. Also ich mag
das
beide
Filme. Vielleicht ein bisschen hochgegriffen.
Ich mag beide Filme nicht so gerne, wie sie vielleicht der gemeine Cineast mag. Weder 2001 noch Blade Runner finde ich besonders spannende Filme. Aber so cool das alles bei Event Horizon aussieht, die Optik kommt nicht annähernd daran.
Wollte ich gerade sagen. Da finde ich gerade, also da stapeln sie ein bisschen hoch, was die Vorbilder angeht.
Nee. Eben. Und nun gut. Mein größtes Problem, wenn man jetzt halt mal weil es so offensichtlich ist, behält man die Nummer da nebenan. Was Alien so gut macht, ist, dass man zwar eine gesamte Crew an Leuten hat, du weißt aber immer, wer dein Protagonist ist. Hier springt der Film in seiner Erzählung von Person zu Person zu Person zu Person. Und am Anfang hast du halt Dr. Weir, es ist auch nur mal Sam, mit Sam Neill derjenige, der zumindest damals nominell der größte Schauspieler war. Da wird ja relativ schnell offensichtlich, dass der nicht alle Latten am Zaun hat. Und dann springt
das... Ja, und schon als Identifikationsfigur dann schon schwindet.
Ja.
So ganz automatisch. Ja.
Und dann hast du aber die gesamte Crew und ich muss ehrlich gestehen, die waren mir alle komplett egal. Also, du hast dann... Letzten Endes geht es darum, das Schiff zeigt den böse Sachen aus der Vergangenheit und treibt sie so in den Wahnsinn. Das ist so ein bisschen das, worum es geht. Beziehungsweise was so der Hook ist.
Das weiß ich, weil ich letztens im letzten Podcast meinte, so ein bisschen Lovecraft-esque. Mhm. So Fear of the Unknown, eben das Angst vor dem Unbekannten, was ist da los? Und
das Ding ist aber, so richtig mitbekommen tut man das nur bei zwei. Das ist nämlich dann die... Hier ging es schon los. Ich habe keine Ahnung mehr, was war sie denn? Die ihren Sohn da immer sieht?
Ja, ja.
Und halt Lawrence Fishburne als Captain.
Mhm.
Bei den anderen wissen wir überhaupt nicht, was da Phase ist. Es gibt, also das ursprüngliche Drehbuch sollte wohl über zwei Stunden gehen und der Film wurde halt auf 90 Minuten runtergekürzt. Vielleicht war da in der ursprünglichen Drehbuchvariante halt einfach noch deutlich mehr drin. Das weiß man nicht. Also die sind wohl auch verschollen, die Szenen, die dafür auch noch schon gedreht wurden.
Ja, ja, also legendär dafür sind eben, es gibt ja diese Höllenszene dann gegen Ende, ne, wo quasi man einmal so einen Einblick kriegt in die andere Seite quasi, so in diesem Schnelldurchlauf.
Ja.
Zum Beispiel die war auch da viel expliziter und so weiter. Und das ganze Material, was sie mal versprochen hatten, dass es mal irgendwann auf einer Collector's Edition oder was auch immer kommen wird, das ist weg, das gibt's nicht mehr. Ja. Das wurde irgendwann vernichtet, das findet keiner mehr, ja. Also eine Director's Cut wird nicht mehr kommen. Das haben sie schon jetzt mehrfach gesagt. Das Material ist einfach nicht mehr da.
Oh. Finde ich nicht so schlimm. Also gerade die, wenn es bei den Splatter-Szenen, der Film ist hart. Gerade so im letzten Drittel war ich doch sehr überrascht, wie explizit das teilweise wird. Und das ist ziemlich heftig.
Und auch einfach creepy.
Fand ich noch nicht mal so.
Nee?
Also Sam Neill mit den Fleischstückchen auf den Augen war schon unheimlich. Aber ansonsten fand ich den jetzt nicht gruselig.
Ja, aber gruselig vielleicht nicht. Ich finde ihn aber schon sehr beklemmend und so. Ich finde die Atmosphäre in dem Raumschiff dann teilweise schon eben ja. Unter dem Aspekt, so gerade am Anfang auch so, wenn sie zum ersten Mal was erkunden, dass du nicht weißt, was vor sich geht und so. Das finde ich schon irgendwie sehr, also ich finde das sehr atmosphärisch.
Du meinst auch diese drehende Käsereibe?
Du meinst den Core, ja. Den ja. Kern des Schiffs.
Ja, ja, den finde ich wiederum cool. Das, was davor ist, da ist ja diese Schleuse.
Ach so, das meinst du?
Ja.
Ja.
Wo man sich auch denkt, wenn man das erste Mal sieht, da wird jemand sterben.
Ich glaube, von der Kirmes sein. Irgendwie.
So ein ja, genau, so eine Dreh. Tonne.
Ja, so ein Tronnengang, ja.
Ja. Es gab halt neulich dieses großartige Meme, wo jemand wirklich das Innere einer Käsereibe fotografiert hat und meinte, das sieht irgendwie aus wie jedes Early 2000s Musikvideo. Da hat das jemand weitergeschickt, so, ey, ich habe einen neuen Club gefunden, der sieht so und so aus. Ey, das ist voll cool, lass mal reingehen. Und genau so sieht aber dieser Korridor aus. Dann, wo der Film gerade noch erwähnt wurde, es gibt ein Zitat von 2001, da wo Sam Neill dann halt in den Dings da rein, in die, was ist das, der Rechner oder so?
Ja, ja, in diese.
Da reinklettert. Ja. Also die Grundidee ist halt, das Schiff hat durch diese Einstein-Rosen-Brücke nicht nur sehr viel Raum überwunden, sondern auch Dimension und ist dann wohl in etwas geraten, was nicht so toll ist und kam wieder als, ja, also Sentient Being, als etwas, was halt selbst denkt, weshalb ist er sich dahin auch denkt, ah, guck mal, Eindringlinge, bringen wir die mal um, cool. Ich hatte durchaus meinen Spaß die gesamte Zeit. Also es war jetzt nicht so, dass ich gelangweilt war, aber danach, als der Film zu Ende war, war ich so, ha. Das ist halt, wie gesagt, ich kann mich an die Figur, ich finde die Figuren alle so unfassbar austauschbar und nicht interessant. Am meisten auf den Sack gegangen ist mir der schwarze Comic Relief.
Ja.
Ist halt einfach furchtbar. dann dieses, sie versuchen ihr Schiff zu reparieren und schießen da Metall drauf und alles. Der gesamte Nebenplot ist halt auch, ja, der Film ist so all over the place. Der ist halt, der will sehr, sehr viel, hatte ich immer das Gefühl. Aber schafft es darüber nicht, so sein B-Movie-Charme zu erhalten.
Ja, so, aber er ist ja in dem Sinne kein B-Movie.
Aber er ist auch keine Großproduktion.
Naja, für damals schon. Mit dem Cast auch und so, damals war das schon Peak irgendwie. Also es ist jetzt kein B-Movie, das sicherlich nicht. Es ist halt 90s. Aber es ist kein B-Movie, es ist schon eine A-Produktion. Findest du?
Ja, ich finde, er hat sehr viel B-Movie-Charme. Natürlich für die damalige Zeit sind die Effekte klasse. Das Logbuch wurde auf einer CD gespeichert, das fand ich auch noch sehr, sehr witzig. ich hatte nachgelesen, das ist auch so, auf einmal sprechen sie Latein. Warum?
Stimmt, ja.
Also, ja, cool. Und wir haben hier diese Sprachnachricht. Und wir haben sie jetzt mit 1000 Decodern, wir haben sie 1000 Decoder drüber laufen lassen. Jetzt können wir da so ein bisschen was entziffern. Und dann natürlich der eine, kann ich, ist Latein. Ich weiß, was das heißt. Das meine ich halt mit Beam.
Hallo, das sind super smarte, super Space-Wissenschaftler.
Dass der Doktor halt so ein bisschen Latein kann, okay, das verstehe ich. Aber halt, dass er dann, das ist übrigens eine Fehlübersetzung, das habe ich nachgelesen.
Ja?
Ja, es ist grammatikalisch falsch.
Nice.
Aber Lateingrammatik, ich kann verstehen, wenn ein Drehbuchschreiber das nicht unbedingt so hinbekommt. Ja, wie gesagt.
Aber das ist ja auch dann der biblische Part, ne? Es ist ja, also.
Aber das ist halt.
Deutet ja auch so ein bisschen an, so, der Ort, wo das Schiff hingegangen ist, soll die Hölle sein, so mehr oder weniger.
Also, ja, aber ist es ja auch wiederum nicht.
Ja.
Das ist halt auch so, meh.
Ja.
Das meine ich halt mit den, ich finde, er kann sich nicht so richtig für irgendwas entscheiden.
Ja, das mag sein.
Und das ist dann halt auch das Ende, ist halt auch so noch mit einem super billigen Scare noch die Leute rausschicken.
Ach so, ja, das Ende ist, das ist echt dämlich, ja.
Ja, und also ich kann es absolut nachvollziehen, gerade wenn man den, glaube ich, damals gesehen hat oder halt auch mit 16, 17 den das erste Mal sieht, dass man davon super angetan ist und dass daher vielleicht auch die Liebe wächst. Aber jetzt gerade so aus heutiger Sicht, da hatte ich mit Anaconda und Faculty deutlich, deutlich mehr Spaß.
Okay.
Also.
Nee, klar, gebe ich, also mag sein, auf jeden Fall. Also ich habe den genau natürlich in dem Alter so, ne? Ungefähr zum ersten Mal gesehen. Und ich habe den Film, glaube ich, auch bestimmt locker 40, 50 Mal gesehen in meinem Leben so. Von daher, aber ich verstehe deine Kritikpunkte alle, auf jeden Fall, ja.
Ich guck nochmal, ich habe mir sehr viele Notizen währenddessen gemacht. Sam Neill ist cool.
Und aber ich Sam Neill ist immer cool.
Ja, das ist, er ist ein guter Typ und ich finde es jetzt halt so witzig. Er war ein Doktor in Jurassic Park. Mächte des Wahnsinns, ist er verrückt geworden. Warum mischen wir das nicht beides mal? Cool.
Ja, stimmt ein bisschen.
Ist auch sein, er heißt Dr. Weir.
Weird.
Ja, ohne D. Aber das ist auch so eine Sache. Da war ich echt überrascht, als ich das nachgelesen habe, weil es mir nicht aufgefallen ist. Der Film hat relativ viele so kleine Details, auch auf den Anzügen. Da hat Dr. Weir, ist Australier, und hat eine Flagge, die eine Mischung aus den Aborigines und der normalen australischen Flagge gerade ist. Bei den USA sind zwei Sterne dazugekommen und bei der EU-Flagge fehlt ein Stern.
Okay.
Und das ist halt alles so, also die haben den Brexit vorausgesagt.
Oh,
Der habe ich mir von Devils and Demons geklaut, den Spruch. Hallo Pascal. aber, ne, also, dass es so eine kleine Details gibt, finde ich super spannend und okay. Cool. Ja, also die erste Szene mit dem Antriebskern ist halt cool. Der sieht auch mega aus, auch wenn keiner eine Ahnung hat, warum müssen da jetzt in diesem Raum Stacheln sein.
Das sieht cool aus.
Ja, eben. Ja,
ich meine, klar, das ist auch wieder natürlich so ein bisschen dieser ganze Chorraum. So cooler gemacht ist, vor allem praktisch auf jeden Fall. Also den haben sie auf jeden Fall nachgebaut. Es ist nicht alles CGI da drin. Der ist schon cool, wobei ich sagen muss auch hier, das ist so ein bisschen HR-Giga für Arme.
Ja.
Also es ist natürlich auch, es ist schon ein bisschen angelehnt an Alien vom Design her, aber eben nichts mit der Finesse so, nicht die Eleganz.
Ja, stimmt. Dann gibt es noch so ein bisschen Kram halt. Also Paul W.S. Anderson ist halt kein guter Regisseur, würde ich mal so sagen. Sein Kameramann macht so ein ist relativ, also falls dir das aufgefallen ist, das habe ich auch in diesem Essay nachgelesen, der Film hat sehr viel runde Sachen. Also die Räume sind meistens halt rund und die Kamera,
der Chor ist rund.
Die Kamera bewegt sich halt auch so in Kreisbewegung ganz häufig und das soll so ein bisschen den, was stand da drin, den das Gefühl eines freien Falls und der Desorientierung erzeugen. Hat so gar nicht gewirkt. Also,
nett gemeint.
Whatevs. Dann, ich glaube, in keinem anderen Film gibt es, also Michael Bay macht das noch, aber in keinem anderen Film gibt es so viele Explosionen in Funken. Das ist super krass. Achte da mal drauf.
Okay.
Immer wenn etwas hochgeht, sprühen Funken überall.
Okay.
Das ist super merkwürdig. Das Finale, wenn die sich prügeln, ist so ein bisschen schwach.
Ja, dieser One-on-One-Fight, das stimmt. Das ist jetzt, ja, das ist ein bisschen, aber das ist generell das Finale. Du denkst, es kommt der große Knall, aber es ist im Endeffekt ein bisschen unspektakulär dafür.
Wahrscheinlich, weil da sehr viel gecuttet wurde.
Genau, also vielleicht.
Das würde ich so vermuten.
Vielleicht, ja.
Und ja, die Synchro war an ein, zwei Stellen relativ schlecht. Ich habe den auf Deutsch geguckt.
Auf Deutsch geguckt, okay.
Und der war, also da hat so gar nichts zu den Mundbewegungen gepasst. Das ist mir einmal so richtig aufgefallen, nachdem ich auf Pause gedrückt hatte, weil ich nebenbei noch Essen gemacht habe. Und ich habe auf Pause gedrückt, bin in die Küche, bin wieder, habe auf Start wieder gedrückt und war so, okay, hängt jetzt die CD oder? Aber danach ging's wieder und es hat halt wirklich nichts auf die Münder gepasst.
Hm.
Das war super merkwürdig. Und ja. Oh, eine Sache noch. Wahrscheinlich, es gibt halt diesen richtig, richtig, richtig brutal, dieses richtig brutale Bild vom Doktor, wie er hängt.
Mhm.
Halt aufgeschnitten und aufgezogen. Im nächsten Bild sieht man Hull Repair, also Hüllenreparatur.
Mhm.
Ist dann das nächste Bild, wie der, ich weiß gar nicht, wer das da jetzt versucht, dann mehr zu reparieren. Das fand ich ein bisschen witzig, muss ich ehrlich gestehen. Ich glaube auch, dass es extra so gemacht.
Extra geschnitten, ja.
Ja. Es gibt so ein paar nette visuelle Spielereien, aber ey, es ist halt nichts, was mich jetzt mega gecatcht hat.
Mhm.
Also wie gesagt, in der Reihe mit Anaconda und Faculty, die 90er Horrors, die ich jetzt in letzter Zeit so von dir bekommen habe, ist es für mich schon der schwächste.
Okay.
Also da würde ich, je nachdem, wie man den Unterhaltungsfaktor von Anaconda einstuft, den an 1, dann Faculty und dann mit etwas Abstand tatsächlich Event Horizon. Es tut mir leid.
Ja, du, alles gut. Alles gut. Kann nicht jeder dem Dr. Weir verfallen. Dr. Weird.
Ja.
Jetzt werde ich immer Dr. Weird hören, wenn ich ihn gucke. Ja, aber ich glaube, ich werde den Honor Days nochmal rewatchen, auf jeden Fall. Nochmal auf so ein paar Details für euch achten. Ich habe mir das letzte Mal vielleicht, glaube ich, vor einem Jahr gesehen oder so.
Mhm.
Da hat er mir wieder gefallen. Aber wie gesagt, klar, ich bin natürlich ein bisschen vorbelastet, wie gesagt, klar. In jungen Jahren schon gesehen, damals echt geflasht und.
Es ist so, manche Filme, die man damals geil fand, sollte man vielleicht nicht unbedingt nochmal gucken. Das hatte ich zum Beispiel mal mit Hook.
Den habe ich auch noch nicht gesehen, tatsächlich, ja. Ich finde, es kommt drauf an, wirklich. Ich hatte das schon in beide Richtungen. Also das sagen ja viele Leute so. Das ist ja eigentlich fast schon eine gängige Phrase geworden. So, oh, guck das bloß nicht nochmal. Ne, wenn du es von früher eine gute Erinnerung hast, halt's dir lieber in Erinnerung, das ist echt nicht gut gealtert und so. Und auch gerade auch bei Videospielen so, ne? Mhm. Spiel das bloß nicht nochmal, wenn das sieht heute furchtbar aus und so. Ich muss sagen, das ist wirklich abhängig. Es gibt wirklich einfach Sachen, die sind gut gealtert, auch im Filmbereich. Die funktionieren einfach noch, einfach jetzt auch selbst wenn sie vielleicht nicht gut aussehen, die funktionieren einfach aufgrund dessen, dass sie gut geschrieben sind, dass sie einfach ein gutes Timing haben, dass sie einfach zeitlos irgendwie sind.
Ja, in der letzten Folge sind Bart.
Ja, genau, zum Beispiel, ne, wo wir beide wirklich begeistert waren. Ich meine, der Film ist Asbach so. Und ja, deswegen, also es kommt echt immer auf den Film an. Ich meine, wie gesagt, klar, plus der kleine dann irgendwie der Herzbonus natürlich, wenn da was dranhängt so, ne? Aber ja, es ist wirklich unterschiedlich. Es gibt Filme sicherlich, wenn man die jetzt sicherlich. Ich habe auch einige Filme gerade aus dem 90er-Bereich, die ich jetzt lange nicht mehr gesehen habe, wo ich auch immer noch so. Also ich habe ja auch einiges auf meiner Watchlist noch, das kenne ich zwar schon, aber da bin ich halt so fair und sag, das habe ich zwar mal gesehen, aber war ich jung oder war im Fernsehen, ne? Kann ich mich eigentlich im Detail nicht daran erinnern, also müsste ich nochmal gucken.
Ich habe Blade Runner mit 15 gesehen. Glaubst du auch wohl nicht, dass ich mich noch daran erinnern kann, irgendwie.
Ja, ja, ja. Und das meine ich halt. Ne? Es gibt so ein paar Filme, so, die habe ich auch in guter Erinnerung irgendwie, aber die habe ich jetzt eben auch eben fast 15, 20 Jahre nicht gesehen. Und ja, die Frage ist eben.
Du bist halt alt.
Das stimmt. Also das ist die Frage eben, ne? Wenn ich nochmal gucken würde, würde man denken, uff, alter Schwede. Oder eben, oh doch, klappt noch genau wie früher so. Ja, das kommt, glaube ich, wirklich schon Film zu Film einfach an. Aber gut, wie gesagt, kann ja nicht immer einer Meinung sein.
Ein Film, der hervorragend in seinen 2 Jahren gealtert ist, ist vielleicht Paddington 2.
Ey, die Effekte gehen gar nicht mehr. Ja, kommen wir von Weltraum, Madness und Wahnsinn und Horror und aufgehangenen Professoren zu einem kleinen knuffigen Bär.
Ja, schön.
Das ist doch jetzt, das ist so viel harmonischer hier. Ja, du hast mir Paddington gegeben, beziehungsweise Paddington 2. Ich habe, wie schon gesagt, ich habe beide geguckt. Den ersten hatte ich mir sowieso letztens in dieser Amazon 99 Cent Sofa Wochenendaktion der letzten, für 99 Cent geliehen und den zweiten jetzt eben auch bei Prime, beziehungsweise bei Amazon Prime, nee, wer heißt es? Prime Video, so.
Ja.
Bei Prime Video jetzt für 3,99 Euro, also war geliehen, der war nicht mehr drin.
Sie hatten ihn halt bei Netflix.
Genau, Netflix war er, aber da war er jetzt raus, deswegen.
Ja, super dumm.
Musste ich jetzt leider den verteuflischen Publisher Geld geben. Nein. Genau, habe ich mal so beides auf Amazon geliehen und gibt's natürlich beide Filme auch natürlich ganz normal auf Blu-ray bei Amazon auch zu erwerben und Co. und bei anderen Händlern. Bei Event Rising übrigens das gleiche, ganz normal ungeschnitten ab 16 zu haben. Das deutsche Cover von der Blu-ray ist leider ultra hässlich, ich habe letztes Mal schon gesagt. Deswegen habe ich auch ausgetauscht und das alte Steelbook gepackt. Alternativ muss man gucken. Es gibt noch ein Mediabook, das ist aber, glaube ich, ausverkauft. Und nee, ich glaube, das war's. Sonst müsste man sich ausländische Versionen kaufen. Hm. Aber gut, ja. Wie gesagt, Paddington gibt's auch nicht ganz normal im Handel. Und ja, ich würde einfach erstmal anfangen bei Paddington 2 mit der Inhaltsangabe.
Hast du eine gefunden?
Ich habe eine gefunden. Und dann, also ich mache es zu 2 und danach kann ich gleich auch mal kurz eins zusammenfassen, aber es geht jetzt primär um 2.
Genau.
Deswegen. Also, der liebenswerte Bär Paddington hat nicht nur ein wunderbares Zuhause bei der Familie Brown gefunden, auch in der gesamten Nachbarschaft weiß man ihn zu schätzen. Alle lieben seine Marmeladenbrote, außerdem ist er immer fröhlich und hilfsbereit. Für den 100. Geburtstag von Tante Lucy sucht Paddington in einem Antiquitätengeschäft nach einem passenden Geschenk. Er wird fündig und ist ganz angetan von einem einzigartigen Pop-up-Bilderbuch von London. Doch kurz bevor er es in seine Finger bekommt, wird es gestohlen.
Ja. Ich war schon wieder so, oh.
Ja, also, habe ich auf jeden Fall beim Film sehr oft gemacht, das kann ich schon mal vorweg spoilern. Ja, was habe ich denn überhaupt erwartet erstmal, bevor wir anfangen? Ich wusste, dass Paddington sehr beliebt ist. Gerade für so einen neueren Film, der jetzt nicht irgendwie ein Genre-Meilenstein ist oder der nächste südkoreanische Knaller oder was auch immer, sondern einfach als Hollywood. Sondern wirklich einfach als Hollywood AAA Unterhaltungsproduktion haben beide Teile unverschämt hohe Kritiken immer bekommen und allgemein war die Stimmung immer so Top-Film. Und ich war immer so, okay. So, ich dachte, ja. Hm. Und ich war immer skeptisch. Und ich weiß ja nicht, warum ich die so ignoriert habe. Vielleicht war es genau deswegen. Vielleicht dachte ich mir, uff, nee, kommen wir alle schon so, nee, das kann ja nichts.
Habe aber auch sehr lange gedacht, ist halt ein Kinderfilm.
Das sowieso. Ich war schon eingestellt auf knallhart, so schon für Jüngere und so und auf den Film eben den Eltern mitgucken, wenn ihre Kinder die gucken. So. Und naja, ich habe einfach, ja, genau das eben erwartet. Was Niedliches, was irgendwie so, was fürs Herz, was für die ganze Familie, ohne jetzt irgendwelchen Tiefgang und bisschen Witzchen und CGI. So, naja, einfach wirklich was total Simples und Seichtes eben. Und ich kann ja einfach mit dem ersten mal anfangen. Also ich habe den ersten erstmal ja dann geschaut, der erstmal völlig depressiv anfängt, ein bisschen wie Up von Disney, von Pixar, in dem Paddington am Anfang erstmal seinen Onkel, oder ist Onkel? Ja.
Ja.
Oder Großvater, oder beziehungsweise.
Nee, das ist der Onkel, das ist ja Tante Lucy und
genau, Tante Lucy und Onkel. Was, Huso?
Ich glaube, das ist Huso.
Erstmal seinen Onkel verliert bei einem Erdrutsch im Wald und ich dachte mir so, warum? Ja, das habe ich nicht mit gerechnet. Hätte ich nicht gedacht, dass er das so erstmal aufzieht. Genau, und Tante Lucy sagt halt, du, pass auf hier, ich muss auch gucken, wo ich bleibe und du bist noch jung, geh mal nach London und dann kannst du da dein großes Glück finden.
Sie muss ins Heim für alte Bären.
Ja. Und Paddington ist kein alter Bär, ist ein junger Bär. Und Naja, dann geht er, kommt er halt nach London und sitzt da an der, füttert Tauben an der Bahnhaltestelle und legt sich direkt mal mit einem Rudel Tauben an. Und zufällig kommt eben die Familie Brown, wegen Brown Bears, das ist so lustig, vurbei. Und ja, kurzerhand nehmen sie ihn mit, weil sie ihn da nicht sitzen lassen wollen. So, das ist ja schon mal grob.
Zumindest zwei wollen ihn nicht sitzen lassen.
Genau, der Vater ist halt ein Penner und sagt so, was, weg mit dem Bär. Was ich allgemein erstmal zu der Reihe, also es ist Reihe, aber zu den zwei Teilen sagen muss, ich finde es halt total cool, also ich finde es total cool, wie selbstverständlich irgendwie der Umgang mit, dass der Bär spricht.
Ja.
Und sie sagen halt, also die von der Story her im Film ist es halt so, dass sie sagen, das ist eine ganz besondere Rasse, die kennt man auch. Und die gibt es halt irgendwie nur im ganz seltenen Ortsteil von Peru oder im ganz
dunkelsten
Peru. Und es gibt nur noch ganz wenige davon, und aber das ist halt bekannt. Und irgendwie ist es für alle irgendwie cool, dass der Bär ist und der redet halt. Aber ich finde es irgendwie geil, dass sie ja gar nicht erst jetzt groß irgendwie erklären müssen oder irgendwie alle dann so, oh, warum redet der Bär? Und dass das dann auch zu viel Zeit einnehmen würde, sondern ist einfach so, der redet halt. So, und das ist irgendwie, das finde ich irgendwie ganz geil.
Er ist sogar multilingual.
Ja, er ist sowieso mega hypersmart.
Ja, also ich meine, er spricht Englisch und Bärisch.
Ja, Bärisch auch. Das Beste ist so, wie heißt du? Und er so, was? Jetzt du. Und dann so, oh, das ist ja unhöflich von dir. ja, also genau. Und er, ja, es geht einfach darum, dass er eben, die Familie will ihm helfen, der Vater nicht, weil er ein Penner ist, wie gesagt, und den nicht in seinem Haus haben will, weil er natürlich auch, wie es für einen Bär sich gehört, nur Unheil stiftet. Denn er kennt natürlich keine Zivilisation, das heißt, er überschwemmt das Klo, er zündet außerdem die Bude an und so weiter und so fort. Und zudem gibt es natürlich noch Nicole Kidman in dem Film, die eine garstige alte Ausstopfziege ist und Tiere, ausgestopfte Tiere sammelt, vor allem seltene. Und natürlich hat sie eine Vorgeschichte, denn sie sucht diese Bärengattung schon seit Jahren und hat in ihrem Zimmer so eine riesige, weißt du, so eine FBI-Profiler-Wand mit so Vernetzungen und so, und ne? Und sie will unbedingt natürlich Fett von Paddington und will ihn natürlich für ihre Sammlung haben und jagt ihn ab sofort. So, das ist so der große Plotpoint des Films. Und im Endeffekt ist es ja so, unter all der Comedy und so weiter, zu der ich gleich noch komme, im Endeffekt ist Paddington, kann man eigentlich fast ableiten, auf so ein Migrationsthema. Im Endeffekt ist es ein Ausländer, wenn du so möchtest. Ein ausländischer Bürger kommt in die Stadt, ist völlig fremd, kennt sich überhaupt nicht aus. Und so die Familie Brown hilft ihm sich in die Gesellschaft einzugliedern im Endeffekt. So und anerkannt zu werden. Das ist eigentlich ein sehr heißes Thema, so was der Film da eigentlich mit anspricht. Das kann man auf jeden Fall 1:1 so umlegen.
Und Dr. Who möchte das nicht.
Dr. Who?
Peter Capaldi.
Achso, Peter Nachbar. Capaldi. Ja, stimmt. Und deswegen, also das ist eigentlich schon ein sehr, sehr politisches und auch ein sehr ernstes Thema, aber er verpackt es halt extrem familienfreundlich. Und ja, der Humor ist halt sehr, sehr szenenabhängig, sage ich mal. Also sowieso, der Film ist sehr in Einzelszenen unterteilt. Es ist zwar ein Fluss da, aber er zieht sich halt jetzt nicht so komplett durch, so am Stück, sondern er baut halt immer so Szenen auf, schließt die für sich ab und geht dann ein Stück weiter. Und das ist aber nicht so schlimm, es funktioniert halt sehr, sehr gut. Wie gesagt, halt, es geht mal in eine Bahnstation, dann kommen sie nach Hause, dann kommt halt so dieser Aufbau zum Beispiel mit dem Klo oder das Haus überflutet, ne? Dann irgendwie bezieht halt ein Zimmer auf den Dachboden und solche Sachen. Und das ist alles so mit so Alltagshumor erstmal unterlegt, weil, wie gesagt, es geht vor allem darum, dass er natürlich die Zivilisation nicht kennt und nicht versteht.
Halt auch sehr viel Slapstick.
Genau, es ist viel Slapstick, es ist viel, wie gesagt, so Situationskomik, weil er halt Dinge nicht kapiert. Viel passiert auch so manchmal so beiläufig. Der Sprachhumor ist, sag ich mal, nicht kindlich, aber. Also klar, er ist niemals derbe oder so, da ist keine Zweideutigkeit an sich dabei. Es sind aber auch, also es sind genug Witze dabei, wo auch Erwachsene auf jeden Fall.
Zum Beispiel, das wird's aber unhöflich.
Drüber lachen können, genau, ne, wo er auf Bärisch was brüllt und der Vater antwortet auch, versucht es nachzumachen und anscheinend hat er gerade seine Mutter beleidigt oder so auf Bärisch. Also es ist schon für alle was dabei. Es wird auch nicht jetzt zu doof. Es ist so ein seichter Slapstick-Humor. Aber jetzt ohne irgendwie doof zu werden oder zu albern.
Das liegt halt auch vor allen Dingen weil der ist ja auch einfach unendlich knuffig.
Genau.
Und dann nimmt man ihm halt auch nicht böse, dass er nicht weiß, wie man eine Zahnbürste benutzt.
Ja, genau. Und also die so generell auch mal die Technik ist super. Also ja. der auch wenn halt, ich meine, ich finde das, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn du so ein, ich meine, Paddington ist ja nun mal der Protagonist in dem Film. Es ist natürlich schwierig, wenn du einen Protagonisten hast, der halt 100% CGI ist. Das hatten wir jetzt in letzter Zeit ja auch öfter schon. Und ja, er sieht super aus. Einfach optisch der Bär, wirklich vom Feinsten. Schöne Mimik und so, schöne Gestik. Das passt total. Und er fügt sich auch sehr harmonisch in das Gesamtbild so ein. Also er sticht nicht irgendwie blöd raus, sondern sie haben es schon gut hinbekommen, dass er auch neben den Menschen sehr organisch wirkt. Mir ist jetzt auch nicht aufgefallen, dass die jetzt irgendwie, das ist halt, also es ist ja mal schwer dann, ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade nicht auch von dem Film geguckt, ich weiß nicht, ob du das weißt, wie sie das gedreht haben, ob sie da irgendwie ein Kind hatten, das den Paddington gespielt hat oder irgendjemanden, oder ob sie quasi wirklich mit einem White Space wirklich, also ob sie mit der Luft interagieren mussten. Das ist ja immer schwer dann für die Schauspieler natürlich.
Ich weiß es tatsächlich nicht.
Aber sie machen es auf jeden Fall gut. Also auch wenn sie direkt mit Paddington irgendwie interagieren, mit ihm auch physisch agieren, das wirkt alles immer sehr natürlich. Ich weiß nicht, wie dir das ging.
Ja, nee, auf jeden Fall. Also ich bin da auch voll bei dir. Also es ist halt...
Es wirkt nie out of place, auch wenn sie wirklich direkt mit ihm irgendwie auf Augenhöhe irgendwas überreichen, oder es wirkt immer sehr, wirklich sehr natürlich. Weil das finde ich am schwierigsten, wenn du so einen CGI-Charakter hast, dass das irgendwie so deplatziert wirkt.
Ja.
Und das fand ich hier bei beiden Filmen, fand ich das wirklich echt gut umgesetzt. Und... Genau, und wie gesagt, also der erste Teil, wie gesagt, allgemein gesprochen, führt halt diese Geschichte ein, bringt halt diese, ja, ist ein bisschen Cruella de Vil, ne, mit Pistole-Geschichte, so, ist halt geschichtlich nett, so, ist natürlich jetzt kein Riesenwurf, aber er macht halt das Größtmögliche draus, irgendwie.
Was der Film halt so super macht, ist dieses Setup- und Payoff-Ding, weil alles, was irgendwann in diesem Film mal eine Rolle spielt, ist wird auch wichtig.
Aufgegriffen, ja.
Irgendwann.
Ja, ja.
Außer, dass die Haushälterin mega gut saufen kann, aber das ist nur witzig.
Ja, das ist am zweiten Teil erst.
Nee, das ist im ersten, wo sie den...
Ah, nee, ist im ersten, das recht, das recht, das Tisch, das recht, Tisch das ist im zweiten, ja, im ersten, das recht. Wo die alte Haushälterin den Typ unter den Tisch säuft und dann besoffen aufs Dach klettert, ja. Genau, aber kommen wir zum zweiten Film. Der zweite führt eigentlich nahtlos weiter, also Paddington, wie gesagt, wurde aufgenommen, der Vater wurde umgestimmt, er hat doch erkannt, dass er endlich ein kleiner, knuffiger Bär ist und lassen ihn bei sich wohnen. Hat jetzt ein schönes eingerichtetes Zimmer unterm Dach. Und ja, wie in der Inhaltsangabe besprochen, er möchte seiner Tante Lucy, die jetzt im Bärenaltersheim wohnt, ein Geschenk machen. Und weil es war immer ihr Wunsch, London zu besichtigen. Und weil sie jetzt so alt ist, natürlich möchte er ihr dieses Pop-Up-Buch von London schicken. Und ja, als er das quasi, kurz bevor er das holen möchte, wird dieser Laden aber überfallen. Und das Buch wird geklaut.
Magst du nochmal sehen, von wem es überfallen wird?
Jetzt wäre ein Spoiler.
Komm. Es ist
Paddington. Nein, es ist auch völlig egal, das stimmt schon. Es ist Hugh Grant. In einer Pennermaske. ja, Hugh Grant spielt einen Schauspieler, so einen Theaterschauspieler.
Phoenix Buchanan.
Ja, Phoenix Buchanan, der ja ein Geheimnis um dieses Buch kennt, denn es ist quasi eine Schatzkarte. National Treasure 3 quasi. Es führt zu einem Schatz und er weiß davon, deswegen entwendet er das Buch. Und das Problem ist, er framed quasi, ja, mehr oder weniger unabsichtlich, aber er framed Paddington. Und Paddington wandert in den Knast. Fand ich auch schon super Plotpoint.
Für den Diebstahl eines Pop-Up-Buches.
Ja.
Definitiv.
Für den Einbruch ins Antiquitätenladen kriegt er 10 Jahre Haft. Wer kennt's nicht? ja. Paddington im Knast ist natürlich, ja, erstmal heilig überfordert mit all den grimmigen Gestalten da drin. Aber zum Glück ist er ja Meister der Marmelade und findet dann Anschluss, knüpft mit dem Koch an und darf dort im Gefängnis zukünftig Marmeladentoast zubereiten.
Wie viel Bock hattest du nach dem Film auf Orangenmarmelade?
Mega Bock.
Es schmeckt aber immer noch scheiße, lass dir das gesagt sein.
Und ich hatte mega Bock auf einen pinken Sträflingsanzug. Ja, natürlich, wie auch im ersten Teil, besteht der zweite auch viel aus Slapstick. Der Paddington macht natürlich reichlich Chaos im Knast, färbt aus Versehen die Wäsche von den Gefangenen rosa. Wie gesagt, kocht da fleißig und macht...
Knuckles McGinty heißt
ja,
der Koch.
Der Koch, sehr, sehr geil. Und ja, er schafft es auch da, so wie eben mit allen Leuten. Das ist ja der Punkt. Er schafft es selbst, die grimmigsten Verbrecher im Knast irgendwie auf seine Seite zu ziehen, weil er einfach ein grundsympathischer und gutherziger kleiner Boy, beziehungsweise Bär ist. Boy-Bär. Ja. Und ja, währenddessen versucht die Familie natürlich außerhalb des Gefängnisses Pennington da irgendwie rauszuholen und versucht dem Bücherdieb auf die Schliche zu kommen. Und so entsteht eben so ein Spiel, einmal im Gefängnis, wie Pennington sich da durch den Alltag im Knast schlägt und außerhalb, wie eben die Familie versucht, ihn Unschuld zu beweisen. Und ja, wie gesagt, ist vom Kern her, sind die beiden Filme eigentlich genau das Gleiche im Endeffekt. Also sie haben den gleichen Ton, wie sie anschlagen, sie haben die gleichen Gags, sage ich mal, von der Ausführung her. Es ist viel Slapstick, es ist viel Wortwitz, es ist viel Knuff. Es gibt ein paar ruhigere Momente, ein bisschen rührende Momente. Es gibt einige echt rasante Action-Szenen, auch gerade das Finale im zweiten mit dem Zug und so. Ist
super.
Das ist schon richtig cool, ja, genau. Also du hast ja auch irgendwie, du hast, glaube ich, letztes Mal auch irgendwie gesagt, wie hast du das ausgedrückt? Du hast so ein kleines Vorstellung irgendwie angedeutet. Also was ich da, das habe ich auch mitgenommen, so der Film, so seicht er irgendwie ist, aber er lässt dich halt nie los irgendwie. Also dir ist halt nie irgendwas egal. Du willst trotzdem die ganze Zeit, du rootest so voll für Pennington irgendwie und willst auch einfach, dass die Familie irgendwie wie happy ist. Und
weil halt einfach in diesem Film nicht so wirklich böse ist.
Genau.
Gerade also, im zweiten.
Also selbst die, genau, also die, das ist vielleicht das Einzige, was ich im Film ankreiden würde. Es sind natürlich die Darstellungen vom Knast, das ist natürlich ein Witz irgendwie, ne? Also,
ja, aber komm, es geht, das ist nämlich auch das hatte ich schon gesagt beim letzten Mal, es gibt eine Letterboxd-Review, wo einer geschrieben hat, oh, der Knast ist ja gar nicht so realistisch dargestellt und würde ja alles gar nicht so richtig funktionieren. Erstens, wie gesagt, es ist ein Film, in dem jemand für den Diebstahl eines Pop-Up-Buches 10 Jahre in den Knast wandert.
Ein Bär.
Ja.
Der in den Menschenknast muss.
Und zweitens, es geht halt vor allen Dingen darum, dass, also ich glaube, die Kritik ging darauf, dass ja immer noch böse Menschen sind, die da im Knast sind. Es geht halt vor allen Dingen darum, wenn du freundlich zu Leuten bist, kannst du selbst den schlimmsten Menschen zum Positiven
verändern. Genau.
Und ich finde, das ist eine so wunderbare und so warmherzige Message, wo ich nicht verstehen kann, wie jemand so zynisch sein kann und das nicht zu sehen.
Ja. Na genau, ich sag halt, ne, ich wollte halt sagen, das könnte man ihm ankreiden zu sagen, ja, im Knast da, die tanzen da und machen Marmelade und
es gibt gute Nachtgeschichten.
Sobald Pennington da ist, genau, kriegt gute Nachtgeschichten vom Wärter vorgelesen und plötzlich hängen überall Girlanden und Blumen so, ne? Genau, ist natürlich Quatsch. Aber wie du sagst, die ganze Prämisse ist ja schon Quatsch. Darum geht's ja auch überhaupt nicht. Es geht eben darum, dass diese harten Knastis, die natürlich irgendwie Pennington am Anfang sogar drohen und ihm irgendwelche Drohgebärden geben, plötzlich die liebsten Menschen sind und ihm helfen wollen. Und weil er einfach ein so gutherziger Bär ist, der ihnen auch einfach mal die Augen und das Herz öffnet. So. Und das ist halt einfach super schön. Und wie du sagst, genau, selbst ja der Bösewicht mit Hugh Grant ist ja kein Bösewicht. Der ist einfach auch einfach nur so eine Gestalt einfach.
Ich musste so lachen. Also, da habe ich mich wirklich in der Pressevorführung nicht mehr einbekommen, als sie in seinem Haus sind und einfach nur alles voll mit alten Hugh Grant Autogrammkarten
ist. Ja, das ist gut, ja.
Es ist so mega. Ja.
Auch geil ist, wo sie auf den Dachboden kriechen. Und da ist so sein Atelier, da stehen so ganz viele, also er ist auch voll schizophren irgendwie, also er redet auch mit seinen Puppen, aber in den Stimmen von den Puppen und sagt so, oh, was hast du gesagt? Ach nee, nein, ja, Napoleon, Quatsch. Und dann sind ganz viele verschiedene Puppen da stehen, die halt angezogen sind wie verschiedene Charaktere, die auch verkörpert eben, in die er auch schlüpft. Und die Mutter, also er ist die Mutter und also
Sally Hawkins.
Gespielt von Sally Hawkins und der Vater gespielt von Hugh Bonneville.
Der ist auch so super.
Die klettern so hoch und sie zuerst und er flucht unten noch so vom Weg, weil die sind halt bei denen eingestiegen. Also wie kannst du das nur wagen, das ist Hausfrieden, wir kriegen dafür voll Ärger und er kann es niemals sein, das ist ein geschätzter Mann. Ich kenne den, der ist in meinem im Club irgendwie, sind die doch zusammen so, ne? In so einem komischen Club und dann klettert sie hoch und er hinterher, er kommt so oben raus, sieht diese ganzen Mannequins und sagt so, oh Gott, er ist verrückt. Also ich habe auf Englisch geguckt, übrigens beide. Also
ist
ich
weiß auch, nicht, wie sie ist auch super.
Ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch sind.
Ist gut, aber Pennington wird von Elias Mbarek gesprochen.
Ja, okay. Im Original wird er von Ben Whishaw gesprochen.
So gut. Es ist so,
den ich gerade erst in auf dem Filmfest gesehen habe.
Wie hieß der noch?
In Little Joe hat er ja vorher gespielt. So, ne? Nee, nicht so ganz. Aber kommt sogar ins Kino, habe ich es gesehen, war es regulär noch. Genau, auf jeden Fall, Ben Whishaw spielt, spricht Paddington dann im Original. Ja, aber es ist so gut, wie er auch kommt. So, ah, man, he's crazy. Ja, also es ist schon. Der Humor ist sehr on point. So, das haben sie schon sehr gut gemacht.
Sehr britisch aber auch, ne?
Ja, schon. Also ich meine, der ganze Slang, ne, die sind natürlich alle sehr British-English. Alle außer Panic natürlich, der hat gar keinen Akzent, der aus Peru kommt. Ja, also von daher, es ist wirklich es sind beides Filme. Also auch der zweite, ich weiß gar nicht, ich fand eigentlich beide gleich gut, muss ich sagen. Ich finde jetzt wie gesagt, Kritikpunkte gibt es wenige eigentlich. Also klar, man kann
was
sagen.
Was sagst du zur visuellen Gestaltung?
Dory
ist ein bisschen seicht. Das ist so ziemlich das Wichtigste, mit einer der wichtigsten Sachen bei den Dingern.
Ne, ich habe ja gesagt, also A, die Effekte so generell von Paddington selbst und so sind alle super. Wie gesagt, alles fügt sich so ganz organisch ein. Natürlich siehst du, dass vieles CGI ist, auch im ersten Teil, wo er mit der Badewanne die Treppe runter segelt und solche Geschichten. Aber es stört überhaupt nicht, weil es auch alles so ein, es hat auch alles so ein bisschen Mary Poppins Vibe, so, also du kannst von vornherein schon sagen, so, das ist alles nicht so, ne, du musst es alles nicht für voll nehmen und es ist halt trotzdem irgendwie auch Fantasy in dem Sinne. Und, auch wie gesagt, beim zweiten gerade, das Set-Design mit dem Gefängnis und dann auch wie diesen Ausbruch dann machen halt. Und dann mit dem eben
Querschnitt.
Ja, mit dem Querschnitt, genau, wie sie da durchkriechen und die Kamerafahrten dann durch die verschiedenen Gänge und dann der Übergang wird in den Zug mit der Verfolgungsjagd, der ist halt so auf diesen abgekoppelten Wagen und dann fängt mit seiner kleinen ausfahrbaren Leiter, dieser Kurbelleiter, das ist auch so geil.
Ich finde halt, beide Filme strotzen nur so vor einfach auch super schönen visuellen Einfällen, die das Ganze halt noch mal so eine Stufe höher heben. Zum Beispiel halt das mit dem Ausbruch. Oder auch, wenn Paddington sich vorstellt, wie er in diesem Pop-Up-Buch Tante Lucy London zeigt.
Ja, das ist auch schön, das stimmt, ja.
Und der Film hat so viele einfach super schöne Sachen, die ich bei anderen Filmen, ich würde jetzt nicht sagen vermisse, aber die beide Paddington-Filme einfach noch mal so ein bisschen aus diesem Familieneinheitsbrei doch hervorheben. Und auch dann cineastisch einfach spannend sind.
Ja, genau, also genau, absolut genau das. Und du merkst auch einfach ganze Zeit, dass trotz der eigentlich simplen Filme und der simplen Ideen, der simplen Geschichte, hat man sich nicht ausgeruht auf, ja, wir haben einen netten Bären, das reicht. Sondern es ist halt alles gut ausstaffiert. Es ist alles, die Ausstattung ist super. Die wie gesagt, die Szenenübergänge sind durchdacht, so, also man hat sich einfach, man merkt dem Film halt an, dass man nicht einfach nur sagen wollte, wir machen hier eine nette kleine Bärengeschichte irgendwie und passt schon, ist süß, so, sind alle zufrieden, sondern man wollte einen guten Film machen.
Ja.
So. Es ist einfach, wie du gerade sagst, es hebt sich halt ab aus diesem Einheitsbrei, du hast genug familienfreundliche Comedy-Geschichten irgendwie oder Animationsfilme oder zumindest, oder Teilanimationsfilme, kommen ja gefühlt jedes Jahr mindestens mal irgendwie zwei, die es irgendwie versuchen. Aber bei Paddington hast du bei beiden Teilen einfach das, ja, du hast die Sicht einfach darauf, dass sie was Großes machen wollten. Dass sie irgendwas machen wollten, was anders ist, das Mehrwert hat. Wo auch wirklich alle zufrieden sind, groß und klein.
Zum Beispiel eine meiner absoluten Lieblingsszenen im ersten ist halt, wo erklärt wird, wieso der Papa Brown halt so unfassbar, er ist ja Vertreter. Und warum der so genau penibel auf Sicherheit ist, ist halt, er war früher voll der Rocker und alles. Und
ja, das ist auch geil, die Rückblenden.
Und er fährt seine schwangere Frau auf dem Motorrad ins Krankenhaus, die Kamera geht hoch, man sieht, wie sie ins Krankenhaus gehen, fährt runter und das Motorrad ist weg und er hat halt so einen Familienvan.
Und kommt dort raus mit Anzug.
Ja.
Das ist auch geil, wie er rauskommt. So, also, please stand aside, please stand aside. Ja. Pregnant woman approaching, so drückt alle Leute weg, so plötzlich so voll, halt er ist der Übervater halt, ja. Ne? Er will halt seine Familie, ist ihm halt mit einem Schlag ist er halt Papa und das ist halt jetzt ab sofort das Allerheiligste für ihn und es, niemand darf seiner Familie irgendwie zu nahe kommen und er will nichts zulassen, was er schadet. Deswegen ist er auch im ersten Teil halt so dagegen, dass Paddington bei ihm wohnt, weil er plötzlich halt plötzlich ist wieder Trubel so im wohlbehüteten Zuhause. Das ist ein Faktor,
den er nicht kontrollieren kann. Und ich finde, beide Filme schaffen es halt so mega gut. Das ist erstens super lustig. Zweitens ist es halt visuell kreativ. auch zum Beispiel, wie Paddington halt nach London kommt, das ist halt nicht einfach nur Schuss, er geht auch, ist auf dem Schiff, nächster Schuss, sondern man sieht es an der Anzahl der Marmeladengläschen, die leer sind.
Ja.
Das ist halt auch einfach, es ist jetzt nicht unbedingt, es erfindet das Rad nicht neu, aber es ist clever. Und solche Sachen transportieren auch immer einfach Figureneigenschaften, so dass dir alle Figuren ans Herz wachsen.
Ja, auch am Anfang, im ersten die Kinder, sie hatten ja mal zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Auch diese Sequenzen, wie der Sohn so seine, also er ist ja so ein Nerd, der keiner sein will, so ein bisschen. Also er mag halt so Lokomotiven.
Ich soll ihn jetzt nur noch G-Dog nennen.
Genau, er bastelt halt gerne so an Loks rum, aber eigentlich nach außen will natürlich der Coole sein. Oder die Schwester, am Anfang will die auch quasi Paddington so, nicht, dass jemand davon weiß, weil sie ist neu in ihrer Schule und meint so, ja, ich will halt nicht direkt hier der Weirdo sein, den Bär zu Hause hat. Und dann merkt sie halt plötzlich irgendwie alle finden, also dann kommt er zufällig zur Schule, weil ihn da was hinführt. Mit dem Verbrecher. Das ist mit dem, wo er den Typ mit der gestohlenen Geldbörse stellt.
Ja, er fliegt ja auch auf dem Drachen dann hinterher.
Ja, ja, am Anfang, aber dann quasi er bleibt dann zufällig vor der Schule ja stehen, wo der Typ hinfliegt und ihm fallen alle Geldbörsen aus der Tasche und er so, hallo, Sie haben noch eine vergessen. Das ist halt, weil Paddington nicht versteht, dass der halt ein Dieb ist. Das ist super. Und dann sehen halt alle Kinder aus dem Fenster, sehen halt, wie Paddington diesen Dieb stellt, weil er hat durch Zufall eine Polizeimütze aufbekommen, weil er die irgendwie im Kopf gekriegt hat. Alle denken, er ist ein Hilfspolizist. So lustig. Und plötzlich sagen alle so, von wegen so, weil er, genau, und Paddington winkt dann auch der Tochter so im Fenster und alle so, kennst du den? Und sie so, nee. Und also, er ist ja voll cool. Und sie so, achso, ja, genau, der wohnt bei uns, so, ne? Also, dann merkt sie halt doch so irgendwie, dass er natürlich irgendwie voll beliebt ist. Und ja, das ist schön. Das sind so schöne Details. Und wie du sagst, so jeder Charakter kriegt so seinen Arc, warum, also wie er mit Paddington umgeht und warum und ne, wie er auch so, wie er als Charakter einfach in der Gesellschaft irgendwie gerade steht, ne, so klar, unsicheres Schulkind und der wird der Sohn halt Identitätskrise mit 14, so, was will ich sein, Nerd oder cooler Boy. Und ja, wie du sagst. Und die Mutter ist ja einfach nur so, die ist auch die Erste, die anhält am Bahnhof. Die Mutter ist ja einfach nur, die will einfach nur Gutes so.
Ganz viel Liebe für Sally Hawkins, die Frau ist einfach so fantastisch. Ja.
Die ist einfach nur die liebe Mutter, die alles nur im Reinen will und ja, genau. Deswegen. Und das klappt halt sehr, sehr gut und wird halt wieder im zweiten dann nahtlos einfach fortgeführt, so irgendwie. Also es ist wirklich.
Ich finde den zweiten sehr, halt sehr vor allen Dingen wegen Hugh Grant noch ein bisschen besser, weil Hugh Grant ist so fantastisch in der Rolle.
Ja, das stimmt.
Das ist so super.
Ja, das stimmt schon.
Und ich weiß, es ist super abgeschmackt und es ist von 1000 Metern zu sehen, ich muss beim Ende immer heulen. Das nimmt mich jedes Mal so, so, so mit. Es ist so schön.
Das Ganze, das Finale, also das Ende.
Ja, ja.
Ja.
Wenn er dann aufwacht.
Ja, ja.
Das ist einfach.
Weil toll. Ich mir aber auch dachte so, Moment, habt ihr jetzt einfach 5 Tage alle in dem Haus gewartet, bis auf?
Es ist egal.
Ist egal. Genau. Nee, es ist wirklich egal. Das ist halt der Punkt. Also, das musst du auch erstmal hinkriegen, dass du wirklich es schaffst, so, klar, du kannst ja den Film an jeder Szene aufhängen, aber du musst es nicht, weil es wirklich einfach keine Rolle spielt. Die Intention ist eine ganz andere. Und wenn man das annimmt und sich da einfach wirklich drauf einlässt und einfach diese, wie gesagt, diese Metaphorik dahinter einfach auch auf sich wirken lässt. Wie gesagt, der Film will einfach im Grunde eine Geschichte erzählen und dabei auch noch so ein bisschen einfach was mitgeben. So. Und wenn man das einfach annimmt, dann ist es halt fantastisch. Und ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn.
Wow.
Ja, Paddington 1 und 2, egal. Also ich sollte den zweiten eigentlich nur gucken, aber ich kann eigentlich für beide sprechen, weil ich sie, wie gesagt, jetzt keinen großen Abstrich hier irgendwie mache, bei welchem von den beiden. Ja, ganz, ganz tolles, herzliches Familienkino. Mit Message sogar. Und ja, bei dem irgendwie jeder Zuschauer aus allen Altersklassen eigentlich was mitnehmen kann.
Ja. Willst du zuerst den Film von mir haben?
Siehst du, du hast mir einen Nicht-Horrorfilm gegeben und ich finde ihn gut. Was sagst du dazu?
Ich bin begeistert und halt auch einfach so ein, wirklich so ein Kinderfilm halt.
Paddington macht alles das richtig, was High School Musical falsch macht. So, jetzt habe ich es gesagt.
Naja, wenn Disney Plus kommt, wirst du auch.
Schluck das.
Wenn Disney Plus kommt, wirst du ja auch nochmal da durch müssen.
Ich stehe jetzt auf und geh zum Regal.
Mach das, dann gibst du mir zuerst den Film. Oh nee, ich freue mich echt. Es ist halt, Paddington ist auch so eine Sache. Ich glaube, dass Leute, die viel mit Film zu tun haben, die deutlich mehr wertschätzen. Weil zum Beispiel die Eltern von meiner Freundin haben sich den zweiten angeguckt und waren so, ja, nö, irgendwie nö.
Irgendwie doof.
Ja, nicht doof, aber den ersten fanden sie besser. Ich glaube, das ist so.
Ich meine, die sind schon ähnlich, klar.
Ja.
Aber es hat mich nicht gestört, weil das konsequent trotzdem fortführt. Ja. Und ich fand halt trotzdem, die Story vom zweiten ist ja trotzdem im Endeffekt auch noch mal ein bisschen umfangreicher. Zumindest. Also die erste, im ersten ist halt schon sehr, ne, da haben sie einfach einen Grund gebraucht, natürlich irgendwie. Ja. Wie gesagt, Cruella de Vil mit Gun. Von daher, ich fand den zweiten so dann sogar, von dem Aspekt her dann sogar noch besser, ja.
Okay.
So, für dich geht's nächstes Mal.
Horror?
Nein.
Was?
Für dich geht's nächstes Mal, ja, schon Kult. Aber so Geheimkult, sag ich mal. Kennen, also haben wahrscheinlich
Illuminati.
Auch, haben vielleicht viele auch schon gehört irgendwie, aber ich glaube, also nach meinem Gefühl haben die immer noch sehr wenig Leute irgendwie gesehen. Ist insgesamt. Ist das auf
einer Watchlist?
Ja. Und ich bin sehr gespannt, was du sagst. Ich breche bei dem Film komplett zusammen. Also komplett, jedes Mal. Egal, wie oft ich ihn sehe.
Okay.
Deswegen bin ich sehr gespannt, was du sagen wirst.
Ja. Ich werde schauen, auf Deutsch oder Englisch?
Das kannst du dir aussuchen. Ich habe ihn auf beiden Sprachen gesehen. Die deutsche Version geht überraschend gut.
Okay. Ich werde Black Dynamite gucken.
Oh ja.
Hab Bock. Hab richtig Bock. Vor allem, wenn jetzt hier der mit Eddie Murphy kommt zu Netflix, der ja auch so ein bisschen Blaxploitation als Thema hat.
Genau, das ist sehr wirklich gespannt. Allerfeinste Blaxploitation-Parodie.
Ist halt so super lustig, weil ich habe halt null Berührungspunkte mit Blaxploitation. Aber ich glaube trotzdem, dass mir der Film sehr gut
braucht man für den Film an sich halt auch überhaupt nicht. Es ist halt wirklich, es nimmt so alles auf die Schippe, was einfach dieses Shaft, was Shaft und Co. gemacht haben. Und das ist wirklich on point.
Allein der erste Satz der Inhaltsangabe ist schon großartig. Ja, werdet ihr dann nächstes Mal hören. Ich hatte sehr lange überlegt, was du jetzt bekommst. Ich hab geschwankt zwischen Kult, den ich neulich auch zuerst das erste Mal gesehen habe. Scheiße, weil hattest du lange nicht mehr. Das letzte Mal war Book of Henry, glaube ich.
Oh je. Aber der war ja schon wieder so scheiße. Also der war ja schon wieder, das war ja, da kommen wir zumindest drüber reden. Das war ja schon wieder so unfalllustig.
Könnte man bei dem auch tatsächlich. Okay. Aber den bekommst du dann später. Und dann habe ich einen Film neulich wieder nach sehr, sehr langer Zeit gesehen. Und ich habe die Bewertungen gesehen und war so sehr verwirrt, weil ich den super, super, super gerne mag. Mhm. Und das ist dann vielleicht das, was bei Event Horizon bei dir ist, so Herzensfilm. Ich habe den Film jetzt nicht häufig gesehen, aber ich mag den sehr gerne. Du darfst dich damit rumschlagen.
Ein Sommernachtstraum. William Shakespeare.
Richtig.
Wie heißt der im Original?
Midsummer Night's Dream.
Midsummer Night's Dream, ja.
Genau. Gibt's bei Prime. Zumindest hatte ich ihn da entdeckt. Und ich hoffe, der ist dann auch immer noch darauf, wenn den siehst. Der Cast ist fantastisch. Spielen unfassbar viele coole Leute mit.
Für wann ist der?
99.
90er, okay.
Und die Bewertungen sind beschissen. Ich kann mir vorstellen, wieso. Aber ich werde dir dann in der nächsten Folge erklären,
warum die alle falsch liegen.
Ja. Also nicht, warum sie falsch liegen, aber warum ich den besser finde.
Okay. Geht ihr in Richtung Corpse Bride, sag ich schon. Princess Bride? Ist er nicht so albern?
Schwierig. Es ist halt eine Verfilmung von Shakespeares Ein Midsommernachtstraum.
Okay, aber es ist jetzt ein Hoax davon oder irgendwie.
Nein.
Es ist schon einfach die, ja, okay. Ja.
Bin gespannt.
Bruder muss los. nein, auf jeden Fall. Guck ich mir gerne an. Ja. Prime, sagst du?
Ja,
ja. Genau. Dann gucke ich am besten, bevor er da rausfliegt.
Das ist halt so gut Streaming-Services auch sind.
Das ist aber der Downside, ist halt, ja.
Ja.
Du kannst dich auf nichts verlassen, leider.
Das ist der Punkt. Wirklich.
Ja. Nun gut, dann nächstes Mal Märchen gegen Blaxploitation. Das wird auch spannend.
Ja, also ich bin sehr gespannt, was das wird.
Dann danke fürs Zuhören, wie immer. Geht auf Twitter, um den Episodentitel zu voten.
Wenn ich es nicht wieder erst an dem Tag mache.
Wenn sie wieder verpeilen. Geht auf Instagram und folgt uns dort gerne. Und wenn ihr uns sonst nerven wollt, dann könnt ihr jetzt auch eine Mail schreiben an post@schaubefehl.de oder feedback@schaubefehl.de, glaube ich, beide.
Feedback immer gerne gesehen. Feedback
immer gerne. iTunes-Bewertungen, auch lange nicht mehr gesagt, ne? Aber interessiert euch noch iTunes? Nee, weiß ich gar nicht.
Wird tatsächlich, so wie ich das in den Statistiken gesehen habe, immer noch relativ
häufig. Ja, ist noch relativ viel, ja. Von daher, iTunes-Bewertungen geht auch immer. Also, ihr wisst Bescheid, wenn ihr es erreichen wollt. Ihr kriegt uns irgendwie an die Strippe. Und ja, ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder.
Tschüss.
Reingehauen.
Saying in the West that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story.
Well, it's a hot corn, cool corn, bring along a damage on a hot corn, cool corn, bring along a damage on a hot corn, cool corn, bring along a damage on a farewell, Uncle Bill, see you in the morning. Yes, sir.